Was ist GNOME? GNOME besteht natürlich aus Software. Dazu gehört vor allem erstmal, dass GNOME eine Entwicklungsplattform ist, die möglichst einfach zu benutzen ist und für den Entwickler, die aber auch natürlich erlaubt, möglichst verschiedenartige, möglichst leistungsfähige und komfortable integrierte Anwendungen zu schreiben. Auf dieser Entwicklungsplattform setzt ein ganzes Paket von Standardsoftware auf. Das ist das, was man normalerweise unter GNOME versteht. Das ist das, was auf Ihrem Desktop dann läuft und wovon man dann sagt, hier läuft GNOME. Zu GNOME gehört allerdings auch noch wesentlich mehr. Wir sind ein Projekt. Es ist immer schwer bei Softwareprojekten zu sagen, wie viele Leute arbeiten da eigentlich mit und wie viele Leute benutzen das Ganze. Ich habe mich im Vorlauf von diesem Vortrag versucht zu informieren. Ich habe zum Beispiel versucht, Schätzungen darüber zu kriegen, wie viele Leute benutzen GNOME überhaupt. Ich habe auch letztes Jahr zum Beispiel am Linux-Tag gehört, GNOME hätte genau 256 Entwickler, die auf den Quellbaum schreiben zugreifen dürfen. Ich konnte mir das gut merken, weil das so eine schöne runde Zahl ist. Und jedenfalls inzwischen hat das noch weiter zugenommen. Ich habe sogar von jemandem gehört, es wären mehr als 900 Entwickler. Aber allerdings, wenn man die Leute nimmt, die wirklich aktiv und ständig entwickeln, zu denen gehöre ich zum Beispiel nicht dazu, ich bin kein Entwickler, das sind wahrscheinlich wesentlich weniger als 256. Genauso ist es mit der Anzahl der Benutzer. Ich denke, es ist sicher zu sagen, dass GNOME mehr als 100.000 Benutzer hat. Und GNOME hat aber wahrscheinlich keine 10 Millionen Benutzer. Es ist, ich habe mich informiert und mit einigen Leuten gesprochen. Ich kann mit einiger Sicherheit sagen, dass wir mindestens 1 Million GNOME-Benutzer haben. Aber wie gesagt, da steht immer ein großes Fragezeichen. GNOME ist genauso frei kopierbar wie die meiste andere Linux-Software auch. Wobei ich als Fußnote anfügen möchte, dass GNOME nicht nur auf Linux läuft, sondern zum Beispiel auch auf mehreren BSDs und auch auf einigen kommerziellen Unixes, wie zum Beispiel Solaris. Ja. Zu GNOME gehört nicht nur die Software, die wir selber schreiben. Egal wie viele Entwickler wir sind, es kommen hunderte von anderen GNOME-Programmen dazu. Wir haben eine riesige Übersicht auf unserer GNOME-Website, in der die meiste GNOME-Software in Kategorien geordnet ist. Zu GNOME gehören hunderte von Programmen Dritter. Deswegen versuchen wir auch unsere Entwicklungsplattform möglichst komfortabel, möglichst stabil zu machen und um anderen Leuten ein gutes Fundament für eigene Entwicklungen zu geben. Ein charakteristischer Grafikstil, das habe ich schon gerade erwähnt. Hier muss der Name fallen von Tiger T, Thomas Kursmann, der ein GIMP-Entwickler ist, der unseren Grafikstil im Prinzip im Alleingang geprägt hat, was dazu führt, dass GNOME ein etwas eigenwilliges, aber von vielen Leuten sehr geliebtes Grafikdesign hat. Bei meiner Verwaltung von unseren Künstlern versuche ich natürlich auch dafür zu sorgen, dass diese Qualität einigermaßen eingehalten wird und das Besondere an GNOME, was die Ästhetik angeht, erhalten bleibt. GNOME wird außerdem kommerziell unterstützt. Es ist nicht nur so, dass sehr viele Linux-Distributionen GNOME mitliefern. Es gibt inzwischen mindestens 3 Firmen, die GNOME-Software, freie GNOME-Software entwickeln und damit irgendwie Geld verdienen wollen auch, die also Leute bezahlen, um an GNOME zu arbeiten. Dazu gehört Red Hat Advanced Development, RAAD, eine Abteilung von Red Hat oder eine Tochterfirma. Und dazu gehört Easel, die unseren Dateimanager der nächsten Generation Nautilus entwickeln. Und dazu gehört Helix Code, die GNOME als Distribution ausliefern und für viele Distributionen paketieren. Und außerdem das Mail- und Groupware-Programm Evolution entwickeln. Ja. Was gehört zu einem GNOME-Desktop? Ich stehe Ihnen vielleicht in der Sicht. GNOME hat, das kann ich Ihnen hier nicht demonstrieren, weil wir hier aus einem einfachen X-Term raus die GNOME-Sitzung gestartet haben, hat einen grafischen Login, wie zum Beispiel, der vergleichbar ist mit XDM oder KDM, der allerdings sicherheitstechnisch ein bisschen besser gemacht ist, indem das Frontend und das Backend voneinander getrennt sind und nur das Backend als Root läuft. Was am bekanntesten wohl ist und den GNOME-Desktop dominiert, sozusagen, aber nicht dominieren muss, ist das GNOME-Panel, das wohl vergleichbar ist mit vielen Dingen, die andere die Fenstermanager zum Beispiel haben. GNOME ist kein Fenstermanager, möchte ich hier mal als Klammer einfügen. Das allerdings so ziemlich die flexibelste Schnittstelle für einen Linux-Desktop ist, die man im Moment kriegen kann. Ich kann das gleich mal demonstrieren. Außerdem haben wir einen Dateimanager, der GNOME Midnight Commander. Der Midnight Commander, den kennen vielleicht einige Hartgesottene von der Zeichenkonsole. Der GMC ist der GNOME-Port davon. Der zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass er netzwerktransparent ist, also zum Beispiel auf FTP-Server zugreifen kann und dass er auch schnell ist im Vergleich zu anderen Dateimanagern. Wir haben ein GNOME-Kontrollzentrum, aus dem GNOME zentral konfiguriert werden kann. Es ist eine Rahmenstruktur, in die die meisten GNOME-Kernkomponenten, aber auch beliebige andere Software, Module einbinden, über die verschiedene Dinge konfiguriert werden können. Außerdem gehört Hilfe und Dokumentation zu GNOME. Wir haben einen Hilfebrowser, über den praktisch die gesamte Dokumentation des Systems aufgerufen werden kann. Dazu gehören Manpages, GNU-Info-Seiten, die besonders auf Linux-Systemen wichtig sind, und auch die GNOME-eigene Dokumentation. Und das ist alles über Hyperlinks miteinander verbunden. Zum Beispiel Verweise auf andere Manpages in dem Hilfebrowser in einer Manpage sind Hyperlinks. Die GNOME-Dokumentation wird geschrieben in einem Industriestandard DocBook-SGML, der von vielen anderen Firmen verwendet wird zur Dokumentation. Und der wird momentan noch zur Anzeige in HTML umgewandelt. Unser Hilfebrowser der nächsten Generation wird das allerdings nativ lesen können, wenn ich richtig informiert bin. Gut. Ich kann Ihnen dazu mal einiges demonstrieren. Ich denke, für die Zeit kann ich den Overhead mal ausmachen. Ja. Sie sehen auf dem GNOME Desktop hier, das ist übrigens die neue GNOME Version 1.2, die vor einigen Wochen rausgekommen ist, oder ist jetzt schon Monate, ich weiß nicht, also es ist auf jeden Fall noch nicht lang her. Sie sehen hier zwei GNOME Panels. Sie sehen hier gleich die Wandelbarkeit des GNOME Panels, das hier oben, Sie sehen meinen Mauszeiger, hoffe ich, ist genauso ein GNOME Panel wie das hier unten. Aus dem GNOME Panel heraus zum Beispiel können Menüs geöffnet werden. Davon haben wir allerdings nicht nur eins, jedes beliebige Menü kann einfach per Drag and Drop aus dem, zum Beispiel aus einem Menü rausgezogen werden und hat dann sein eigenes Icon. Ich kann zum Beispiel dieses Programme-Menü hier einfach aufs Panel ziehen, hier oben, und habe das dann dort. Alle Objekte im Panel können beliebig verschoben werden mit der mittleren Maustaste, auch von Panel zu Panel. Und haben standardisierte Kontextmenüs, mit denen ich sie konfigurieren kann und gegebenenfalls wieder entfernen. Genauso ist es mit dem Panel selber. Ich kann zum Beispiel ein Panel mit der mittleren Maustaste einfach an eine andere Bildschirmkante ziehen. Wenn das alles wäre, wäre es noch nicht viel. Ja, ich buxiere das mal wieder zurück hier. Womit sich das GNOME-Panel von anderen Lösungen ähnlicher Art abhebt, ist, dass wir sogenannte Applets in das Panel einbetten können. Diese Taskliste hier unten zum Beispiel, wo schon ein paar Sachen auf Ihre Demonstration lauern, ist genauso ein Applet wie viele andere Dinge. Ich räume jetzt hier in diesem Panel mal ein bisschen auf, indem ich eine sogenannte Schublade erstelle. Das ist nichts anderes als ein weiteres kleines Panel, das da rausfährt. Ich ziehe da jetzt mal ein paar Icons rein und räume dadurch hier auf. Ich kann hier Applets hinzufügen. Wir liefern davon ungefähr 40 Stück mit. Und dazu gehört zum Beispiel ein einfaches Lastmess-Applet. Das zeigt, die CPU-Last ist im Moment relativ niedrig. Ja. Da werden Sie später noch sehen, wenn ich irgendwas CPU-intensives mache. Ich kann hier zum Beispiel ein Dateimanager-Fenster öffnen. Sollten Sie sehen, dass da ein bisschen Last entsteht. Ja, ist nicht viel. Unser Dateimanager ist nicht so wahnsinnig ressourcenintensiv. Gut. Wir haben in dem Panel noch eine Menge anderer Applets. Ich kann die Taskliste hier mal, Applets kann ich genauso mit der mittleren Maustaste durch die Gegend ziehen, wie alles andere auch. Ich kann diese Taskliste hier an diesem Griff nehmen und da oben reinziehen, fertig. Ja. Hier haben wir zum Beispiel den Mini-Commander, was eine kleine Kommandozeile ist, die sich ins Panel einbettet. Das sollte einigen Leuten gefallen. Ja, ist ganz schön. Okay. Weiter gehört an Komponenten zum GNOME Desktop außer dem Panel, das noch viele, viele andere Sachen kann, aber ich würde Sie damit langweilen. Das können Sie für sich selber entdecken, sofern Sie GNOME ausprobieren. Der Dateimanager gehört natürlich dazu. Über den will ich nicht viel Worte verlieren, weil ich selber, das muss ich zugeben, kaum mit Dateimanagern arbeite, sondern das alles auf der Shell mache. Unser Dateimanager jedenfalls wird oft gelobt für seine Geschwindigkeit, das habe ich erst in letzter Zeit gemerkt, anscheinend vor allem im Vergleich. Ist ein grafischer Dateimanager, wie viele andere auch, aber fällt vor allem dadurch auf, dass er ausgereift ist, weil er von dem Midnight Commander abstammt, jetzt auch schon einige Jährchen der Entwicklung auf dem Buckel hat. Der Midnight Commander, wie er hier läuft, hat allerdings auch einige Nachteile und wir werden deswegen einen ganz neuen Dateimanager einführen, der von dieser Firma Easel eben entwickelt wird. Weiterhin gehört zu GNOME natürlich das Kontrollzentrum. Es dauert ein bisschen, bis das gestartet ist. Hier stellen verschiedene Kernkomponenten und auch Komponenten dritter Module zur Verfügung, über die ich sie konfigurieren kann. Hier habe ich zum Beispiel ein Modul, mit dem ich die Mauseinstellungen regeln kann, wie zum Beispiel Mausbeschleunigung, Mausbeschleunigungsschwelle, solche Sachen. Hier zum Beispiel sind lauter Konfigurationsoptionen für unsere Palm-Pilot-Unterstützung. Ich habe keinen Palm-Pilot, deswegen kann ich Ihnen zu dieser Unterstützung nichts erzählen. Ist wahrscheinlich ganz aufregend, sofern man einen hat. Wir können hier die verschiedensten Dinge einrichten, zum Beispiel das GTK-Thema. GNOME basiert auf GTK+, was eines der beliebtesten, wenn nicht das beliebteste, freie Interface-Toolkit ist. Ich kann hier für den Desktop ein anderes GTK-Thema auswählen. Sie sehen hier in diesem Kasten eine Vorschau und kann das für den gesamten Desktop übernehmen. Ja. Es müsste sich jetzt über die anderen Anwendungen ausbreiten. Es dauert aber ein bisschen über unsere X-Verbindung, weil er Pixmaps über die Leitung hin und her jagen muss. Ja, konfiguriert sich das System also um. Das Look und Feel ist so in weiten Grenzen veränderbar. Ja. Ich mache mal in den Folien ein bisschen weiter. Ich werde übrigens versuchen, Ihnen nachher möglichst viel Zeit für Fragen zu geben. Ich werde versuchen, das hier zügig zu machen. Ja. Habe ich noch was vergessen? Elemente des Desktop hatte ich hier gerade. Hilfe und Dokumentation, ja. Dazu zeige ich Ihnen gleich noch was. Ich lege schon mal einmal die nächste Folie auf. GNOME-Anwendungen. Wir versuchen mit der GNOME-Entwicklerplattform Leuten die Anwendungen zu entwickeln und eine Plattform zu geben, mit der sie möglichst leistungsfähige und komfortable Anwendungen entwickeln können. Was zum Beispiel jede GNOME-Anwendung hat, ist, dass Werkzeugleisten und Menüs, die mit GNOME sehr einfach erstellt werden können, abreißbar und verschiebbar sind. Ich kann also eine Werkzeugleiste an jeden beliebigen Rand des Anwendungsfensters ziehen oder sie auch einfach irgendwo auf dem Desktop ablegen. Mit Menüs geht das genauso. Tiger T hat für uns in seinem Grafikstil etwa 100 Symbole gemalt, die Sie eigentlich in GNOME überall wiederfinden, die standardmäßig verwendet werden, um dem Ganzen ein einheitliches Look und Feel zu geben. Zum Beispiel für die Info-Dialogbox im Hilfemenü wird immer das kleine Blümchen verwendet, das die Leute, die GNOME benutzt haben, vielleicht kennen. Für Öffnen wird immer das gleiche Symbol verwendet und so weiter. Das geschieht ohne größeres weiteres Zutun des Entwicklers. Solange die richtigen Funktionen verwendet werden, wird auch das entsprechende Symbol verwendet und beim Aktivieren einer anderen Fremdsprache, einer anderen Locale, wird die entsprechende fremdsprachliche Übersetzung dann benutzt für solche Einträge. Man kann natürlich auch beliebige eigene Icons für Menüeinträge und Werkzeugleisten-Buttons auswählen als Entwickler. Ja, was zum Beispiel noch ein Feature von GNOME ist für Entwickler, ist einfaches Erstellen von Assistenten, die bei uns Droiden heißen. Wir haben einige praktische Widgets, um zum Beispiel Icons auszuwählen oder Schriftarten oder Bilder und Möglichkeit, Drag-and-Drop einfach zu programmieren. Ich will da jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen. Und hier steht, alle GNOME-Anwendungen profitieren weiterhin von den Vorteilen von GTK+, zum Beispiel freie Konfigurierbarkeit des Aussehens der Widgets, das haben wir gerade gesehen. Das ist diese Sache mit GTK-Themen. Was für Technik. Ich sehe öfters Leute in Newsgroups, deutschen Linux-Newsgroups, die hinkommen und zum Beispiel sowas fragen wie, wie verstelle ich meine Bildschirmauflösung unter KDE? Und das ist eine, das hat zu tun mit einer Art von Bildungslücke, sagen wir mal. Also ich sage nicht, dass das zur notwendigen Allgemeinbildung gehört, aber es gibt viele Leute, die keine Ahnung davon haben, was ein Fenstermanager wirklich ist und tut. Es gibt Leute, die glauben, dass KDE ein Fenstermanager ist. Es gibt auch Leute, die glauben, dass GNOME ein Fenstermanager ist. Das ist nicht der Fall. KDE zum Beispiel liefern einen eigenen Fenstermanager mit, der mit KDE zusammenarbeitet. Bei GNOME gibt es eine Auswahl von vielen Fenstermanagern, die uns unterstützen und mit GNOME kooperieren. Derjenige, der das im Moment so ziemlich am besten macht, nennt sich Sawfish und der ist deswegen zum Beispiel auch bei der GNOME-Distribution, die bei der Tagungs-CD dabei ist, standardmäßig vorkonfiguriert und installiert. Es ist ja auch der Fenstermanager, den Sie hier sehen. Ich kann allerdings einen anderen Fenstermanager aus dem Kontrollzentrum heraus einfach aktivieren. Der alte wird dann abgeschossen und der neue an seiner Stelle gestartet. Das kann ich Ihnen leider nicht vorführen. Wir haben hier nämlich als einzigen anderen Fenstermanager, glaube ich, noch TBM. Das will ich Ihnen nicht zumuten. Ja. GNOME verwendet als Grundlage für alle Widgets GTK+, was wie gesagt eines der beliebtesten Toolkits überhaupt ist für freie Software. Es ist objektorientiert, benutzt allerdings kein C++, sondern C. GTK-Objekte sind C-Datenstrukturen und die Einstiegsschwelle, um in GTK zu programmieren, ist daher auch niedriger als bei anderen Toolkits, die C++ verwenden. Objektorientiert ist es trotzdem, es gibt Objekte, Klassen, Vererbung, solche Sachen. Alle GNOME-Anwendungen basieren darauf, ist klar. Weiterhin, GNOME ist besonders auf Gebieten, die mit Grafik zu tun haben, traditionell stark gewesen. Wir benutzen zum Beispiel eine Bibliothek namens imlib, um Bilder jedes Formats zu laden, die, wenn man eine GNOME-Anwendung programmiert und will irgendwo ein Bild einfügen, kann man im Prinzip jedes beliebige Bildformat verwenden. Und es wird zum Beispiel auch sogar an einer Unterstützung gearbeitet, um nativ das GIMP-Bildformat einzulesen. Das geschieht dann allerdings nicht mehr mit Hilfe von imlib, sondern mit Hilfe von GTK PixPath. Diese Bibliothek löst imlib bei uns bald ab, weil sie weniger Speicher verbraucht. Und kann einige ganz interessante Sachen. Wenn ich zum Beispiel einem GNOME-Panel einen Hintergrund zuweise und ziehe es, das horizontal liegt, und ziehe es an die senkrechte Bildschirmkante, wird sich das Bild automatisch drehen mit dem Panel mit. Solche Sachen kann man damit machen. Außerdem unterstützt es einen vollen Alpha-Kanal. Wenn man die Icons sieht, die wir unten in unserem Panel haben, die haben schattierte Hintergründe und das ist nicht nur einfach eine Maske, das ist volle Transparenz. Wir hoffen, dass wir das ab GNOME 2.0, dass das bei allen Bildern, die in GNOME verwendet werden, so laufen wird, dass wir dafür volle Unterstützung haben. Was GNOME noch abhebt von der Konkurrenz ist der sogenannte GNOME Canvas, der von allen unseren Office-Anwendungen zum Beispiel verwendet wird, an den meisten zumindest. In einem GNOME Canvas können Grafiken, Text und auch Sachen wie Schaltflächen und so in beliebig vielen Ebenen übereinander positioniert werden. Das Ganze kann skaliert werden und gezoomt und wahlweise auch mit Anti-Aliasing dargestellt werden. Das Ganze kann pixelgenau ausgedruckt werden. Unsere Tabellenkalkulation Numeric zum Beispiel, die ich Ihnen auch noch kurz demonstrieren werde, verwendet das zum Beispiel. Ja. Okay, kommen wir zu einem Modewort, Korba. Das haben KDE auch mal verwendet. Mit Korba machen wir unsere gesamte Kommunikation zwischen Objekten. Applets zum Beispiel verwenden das. Der Benutzer merkt davon wenig. Wir machen auch unser Objektmodell damit, unsere Objekteinbettung. Ja. Und dann, was mir ein bisschen am Herzen liegt, ist Sitzungsmanagement. Das ist etwas, was hinter den Kulissen passiert, woran sehr, sehr viel gearbeitet worden ist, wovon der Benutzer aber selber wenig merkt. Es ist zum Beispiel so, wenn Sie ein GNOME-Programm starten, zum Beispiel ein Terminal, und fahren Ihre GNOME-Sitzung runter, taucht beim nächsten Start von GNOME das Terminal wieder dort auf, wo Sie es verlassen haben. Und jede andere Anwendung kann sich dort auch einklinken. Es ist zum Beispiel denkbar, ich weiß nicht, inwiefern unsere Office-Anwendungen das schon machen, dass eine Textverarbeitung, die Sie beim letzten Herunterfahren zurückgelassen haben, wieder auftaucht, hat dasselbe Dokument geöffnet, dieselben Einstellungen und der Cursor steht an derselben Stelle. Das Sitzungsmanagement wird außerdem verwendet von allen unseren Kernel-Applets und auch von einigen anderen Programmen, um Ihre Einstellungen zu speichern. Gut, kommen wir von der Software zu den Leuten. Es liegt mir ein bisschen am Herzen, Ihnen auch zu vermitteln, wie ein großes Softwareprojekt, ein freies Softwareprojekt eigentlich funktioniert. Es waren vielleicht einige von Ihnen in dem Vortrag von Alan Cox. Freie Software ist Kommunikation. Kommunikation ist das A und O bei jeder Art von freier Softwareentwicklung. Es gibt oft ein zu viel an Kommunikation. Wir haben, um für Kommunikation, für Information der GNOME-Gemeinde zu sorgen, eine ganze Reihe von Websites zum Beispiel. Wir haben www.gnome.org, das jetzt gerade mit dem Update auf, mit dem Release von 1.2 grundlegend neu gestaltet worden ist. Von dort hat man Zugriff auf alle GNOME-Software, auf kann alles downloaden, was zu GNOME gehört, hat Zugriff auch auf die anderen Webseiten, die ich hier nenne, und Informationen zu GNOME, unter anderem auch ein paar hübsche Screenshots. Auf newsgnome.org sind jederzeit tagesfrische Informationen zu GNOME zu haben. Dort werden sehr, sehr viele News gepostet. Dort besteht auch die Möglichkeit zu Diskussionen, ähnlich wie auf Slashdot für Leute, denen sowas Spaß macht. Also ich persönlich halte mich da immer ein bisschen zurück. Developer-Gnome.org ist interessant für die Leute, die entwickeln wollen. Auf Developer-Gnome.org ist alle GNOME-Informationen, die es für Entwickler gibt, zu finden. Tutorials, API-Referenzen, alles Mögliche. Unter anderem auch ein Buch über GNOME. Es gibt ein Buch, das nennt sich GTK Plus and GNOME Application Development. Das ist geschrieben von jemandem, der bei uns ein ziemlich hohes Tier im Projekt ist, Havok Pennington. Dieses Buch ist dort frei verfügbar, weil es unter einer freien Softwarelizenz steht. Kann man sich herunterladen und ausdrucken, wenn man Spaß daran hat, Bücher auszudrucken. Man kann es allerdings auch im Laden kaufen. Ich kaufe mir meine Bücher lieber. Ja. Unter www.gnome.org-applist haben wir alle existierende GNOME-Software, von der wir wissen. Es mag ja in irgendeinem Schuppen geben, eine von der wir nicht wissen. Auf jeden Fall, dort haben wir in Kategorien hunderte von GNOME-Anwendungen sortiert. Ich würde Ihnen das hier gerne zeigen. Leider haben wir hier kein Netz nach draußen. Ja. Die GNOME Software Map ist das. Wir haben auch ein Projekt, um die Benutzeroberflächen von GNOME-Programmen zu verbessern. Dort können auch Amateure, die von Entwicklung nichts verstehen, Vorschläge geben und mitarbeiten an der Weiterentwicklung von GNOME-Programmen hin zur Benutzerfreundlichkeit und zur Effektivität. Wir haben ein Dokumentationsprojekt. Dokumentation ist wichtig. Wir hatten noch bis vor kurzem viel zu wenig davon. Ich habe vorhin irgendwo auf einer Folie erwähnt, die Entwicklung von GNOME zieht weite Kreise, auch wenn im Prinzip alles sich um den Desktop dreht. Zum Beispiel haben die Leute vom Dokumentationsprojekt ein komplettes Projektmanagementsystem, ein webbasiertes, in PHP 3 geschrieben, um das Dokumentationsprojekt zu verwalten. Und seit einigen Monaten zieht das jetzt auch. Wir haben Leute, die Dokumentation an allen Ecken und Enden schreiben. Da, zum Beispiel Chelsea Quinn und die Frau von Alan Cox ist bei uns, ist eine Heldin der Dokumentation bei GNOME, muss man sagen, hat fast alle Dokumentationen zum Panel geschrieben zum Beispiel. Und auch einige andere Leute, die keine Entwickler sind, Es gilt normalerweise, dass Entwickler selber keine sehr gute Dokumentation schreiben. Da gibt es einige Leute, die entwickeln wirklich riesige Mengen von Dokumentation für uns. Denen bin ich an dieser Stelle auch sehr dankbar dafür. Ja, was mir am Herzen liegt auch, ist Internationalisierung. GNOME gibt es übersetzt in, also die Marketingleute sagen 50 Sprachen. Es sind eher etwa 15. Wir haben für die 35 Sprachen Differenz gibt es nur teilweise Übersetzungen. Das sind nicht alle Komponenten. Die deutsche, dafür verbürge ich mich, die habe ich teilweise selber gemacht. Die ist komplett. Auch noch sehr komplett ist zum Beispiel die norwegische. Und also etwa 15 Sprachen sind sehr gut übersetzt. Ich könnte hier also, ich weiß nicht, inwiefern wir hier auf Deutsch umgeschaltet haben. Also Sie sehen, dass da einiges übersetzt ist. Aber zum Beispiel bei diesen Alpha-Anwendungen, die ich Ihnen nachher demonstriere, da ist noch recht wenig übersetzt. Ja. Unter cvs-gnome.org ist unser ganzer Quellcode für die Welt offen. Kann sich jeder runterziehen, kann jeder mitentwickeln im Prinzip. Wir sind froh für jeden Patch, den man uns schickt. Ja. Und unter bugs-gnome.org kann man sich über alles beschweren. Man kann dort zu Fehlern Fehlertickets loswerden, indem man sich über einen Fehler beschwert. Dort wird dann auf diesen Fehler eine Nummer draufgeklebt und der wird jemandem zugeteilt, der sich darum kümmert. Und Sie erhalten dann hoffentlich innerhalb von wenigen Tagen, Wochen oder Monaten eine Mail, Fehlernummer 1067 wurde behoben. Wir gehen dadurch riesige Anzahlen von Fehlern und wir beheben die meisten, sage ich jetzt mal so. Ja, jede Software hat Fehler, ich muss es zugeben. Okay, hier kommt nochmal was zu GNOME-Entwicklung. Ich hoffe, ich langweile Sie damit nicht. Ich weiß nicht, ich habe schon im Vorfeld gesagt, die Leute werden mich hier steinigen, weil es wahrscheinlich im großen Teil zu technisch ist und einem großen Teil aber zu trivial. Also man kann es immer schwer allen Leuten recht machen. Wodurch sich GTK und auch GNOME von der Konkurrenz abhebt, weil es in C programmiert ist und deswegen Sprachbindungen ziemlich einfach zu erstellen sind, ist, dass man GNOME und GTK in sehr vielen Sprachen programmieren kann. Wir haben zum Beispiel ein sehr komplettes Interface, auch für C++. Das heißt, wer GNOME und GTK objektorientiert in C++ programmieren will, der kann wirklich die gesamte Palette von C++-Features benutzen, Templates, Namespaces, was auch immer das alles ist, aber es wird unterstützt. Ich selber schlage mich mit sowas nicht rum. Es soll aber Leute geben, die C++ mögen. In Perl gibt es auch. Also ich weiß, dass es eine Menge Leute gibt, die Perl mögen. Da gehöre ich jetzt nicht dazu. Genauso ist es mit Python, was auch eine große Fangemeinde hat. Ich weiß zum Beispiel, dass es einen Mail-Client gibt für GNOME, ein Mail-Programm, das komplett in Python geschrieben wird. Und dann noch eine Menge anderer Sprachen. Das sieht für mich aus wie irgendwelche Uni-Projekte, Sprachen Dylan, Haskell. Geil, das ist ein Scheme-Dialekt, das gefällt den Emacs-Fans sicher gut. Das ist so eine Art Lisp. Objective-C, Ruby, was auch immer das ist. Unterstützen wir alles. Ja. Ich bin in dem Fall darauf angewiesen, mich an das zu halten, was unsere Leute, die sich damit besser auskennen, als ich auf der Website schreiben. Wenn ich GTK programmiere, mache ich das in C und bin damit glücklich. Ich denke, den meisten Leuten geht es nicht anders. Aber es bestehen viele andere Möglichkeiten. Was wirklich fast unschlagbar ist, was Entwicklung von Software angeht mit GTK, ist Glade. Das ist ein Editor für komplette GTK und GNOME-Anwendungen, mehr oder weniger, bei dem man seine Anwendung in Anführungszeichen zusammenklicken kann. Es unterstützt alle Widgets, die GTK und GNOME enthalten und liefert dann entweder in C oder auch in einigen anderen Sprachen, ich glaube, es werden unterstützt C++, ADA, Guile und noch irgendwas anderes. Ich habe es gerade vorhin jemandem demonstriert, unterstützt eine Menge Sprachen. Der Code muss dann in leere Funktionen eingefügt werden, aber die Oberfläche kann komplett damit erstellt werden. Ja. Wie gesagt, GTK ist objektorientiert, macht das allerdings in C. Es benutzt dazu eine Menge Makros und solche Sachen, um Typen hin und her zu casten. Das bedeutet, wenn man ein GTK-Objekt erstellt, ist das eine Menge Schreibarbeit. Es gibt deswegen Leute, die haben einen Präprozessor entwickelt, der eine Syntax versteht, die ähnlich der von Java ist, wo allerdings C-Code verwendet wird und der GTK-Objekte auf diese Weise generierte. GTK Object Builder, GOB. Ja, ganz interessant ist für Leute, die zum Beispiel ein neues, von einem GTK-Widget ein neues ableiten wollen. Ich meine, wir unterstützen Vererbung. Ja. Gut. Der langweiligen Entwicklerinformation mal genug. Die Zukunft, das ist aufregend. Wir planen dieses Jahr noch eine Release, GNOME 1.4. Was jetzt gerade rausgekommen ist, ist 1.2. Die Bibliotheken werden sich zu 1.4 nicht ändern, außer Bugfixes. Was hinzukommt, ist unser Objektmodell Bonobo. Das werde ich Ihnen gleich noch demonstrieren. Der Dateimanager Nautilus und der Mail-Client bzw. die Group bei Evolution. Das zeige ich Ihnen alles. Evolution wird entwickelt bei Helix Code. Nautilus wird entwickelt von Esel, wo unter anderem 2, 3 von den Leuten sind, die das Benutzerinterface vom allerersten Macintosh mitentwickelt haben. Ja. GNOME Office-Anwendungen sind einige im Entstehen im Moment. Ich behaupte nicht, dass wir eine komplette Office-Suite fertig hätten. Wir sind weit davon entfernt. Wir sind in der Entwicklung allerdings zum Beispiel mit unserer Tabellenkalkulation Gnumeric weit vorangeschritten. Soweit, dass die Firma Helix damit schon ihre Buchhaltung macht. Wir haben pixelgenauen Ausdruck und Druckvorschau mit GNOME Print in diesen Office-Anwendungen. Das wird, soweit ich weiß, auch Teil von GNOME 1.4 werden. Das wird dann auch mit Spoolern wie zum Beispiel CUPS integriert werden. Ja. Dann irgendwann in weiter Ferne soll auch eine vollkommen neue Version von GNOME Libs erscheinen, die ein bisschen weniger Speicher verbraucht als unsere momentanen GNOME Libs, weil sie im Lib nicht mehr verwenden wird. Ja. Und wir werden auf GTK 1.4 umstellen. Die größte Änderung dabei ist, es unterstützt internationale Zeichensätze und auch Sprachen, die von rechts nach links geschrieben werden. Das heißt, GNOME in Hebräisch zum Beispiel steht nichts mehr im Wege. Genauso wenig Arabisch, wie allen möglichen anderen Sprachen. Wir haben auch Eingabemethoden für asiatische Schriftzeichen zum Beispiel, habe ich mir sagen lassen. Also, ich meine, Linux steht sowieso im Zeichen der Weltherrschaft, wie man das von Linus Torvalds ja weiß. Nicht umsonst hat Turbo Linux, was eine führende Distribution im asiatischen Raum ist, GNOME als Standard-Desktop übernommen. Vielleicht in Erwartung von dieser Entwicklung. Ich weiß nicht. Gut. Das war meine letzte Folie. Ich demonstriere Ihnen jetzt noch was Nettes. Ja. Ich lasse Ihnen dann eine Menge Zeit für Fragen und so weiter. Ich kann Ihnen dann auch auf Wunsch irgendwas demonstrieren, sofern das geht. Ja. Was wohl eins von den beeindruckendsten neuen Programmen ist, die sich in der Entwicklung befinden, ist unser neuer Dateimanager Nautilus. Da unser Midnight Commander von einem zeichenorientierten Programm abstammt, das einige Beschränkungen hat, hat man sich entschlossen, das aufzugeben und einen ganz neuen Dateimanager zu entwickeln. Ja. Und die Coolness von diesem Dateimanager ist beeindruckend. Wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit zu zoomen. Ich habe hier ein Verzeichnis in der Darstellung. Man kann hier zum Beispiel, Sie sehen, dass vielleicht in Dateien reinsehen. Das, was ein bisschen aussieht wie Schnee über diesen Icons, die sind alle noch sehr provisorisch, das sind die Anfänge dieser Dateien. Das sind Textdateien. Ich kann auch zum Beispiel mal ich zeige Ihnen dann auch mal, was passiert, wenn man in ein Verzeichnis geht mit einer Menge Bildern. Bilder sind natürlich bei uns ihre eigenen Icons. Es kann ein bisschen dauern, bis er dieses Verzeichnis eingelesen hat. Das muss alles über die Netzverbindung. Naja, geht aber ganz flott. Wie Sie sehen, die Dateien sind ihre eigenen Icons hier. Das sind zum Beispiel Hier, alles GNOME-Icons. Das ist natürlich ein bisschen unübersichtlich in dieser großen Vergrößerung. Ich zoome da mal ein bisschen raus. Wir haben in diesem Dateimanager, danach werden einige Fragen, auch einen eingebauten Webbrowser. Man kann sich darüber streiten, ob in einen Dateimanager ein Webbrowser gehört. Es ist eine philosophische Diskussion. Wir wissen nicht genau, wer das angefangen hat, aber irgendwie scheint man das von Dateimanagern in letzter Zeit zu erwarten. Wir haben das deswegen, können es auf diesem Rechner allerdings nicht demonstrieren. Sie sehen, dass sich da kleine Symbole an einigen von diesen Dateien befinden, oder hier sogar an allen. Das bedeutet, dass man auf diese Datei schreibend nicht zugreifen darf. Auf diese Weise werden auch andere Eigenschaften von Dateien visualisiert. Nautilus wird auch unser Hilfebrowser werden in der nächsten Generation. Sie sehen hier einen Baum von Dokumenten. Das läuft im Moment aber noch nicht so ganz, wie gesagt, es ist noch nicht mal richtig Alpha. Ich habe Nautilus in den letzten paar Tagen ziemlich oft demonstriert und ich war froh, wenn es mal 5 Minuten durchgehalten hat, ohne abzustürzen. Ich kann Ihnen also hier auch nichts versprechen. Esel haben uns versprochen, dass Nautilus im Herbst rauskommt. Also ich würde vor Winter nicht drauf warten. Ja. Ich muss ehrlich sein.
Welches Jahr?
2000. Ja. Und Sie haben gerade gesehen, es ging ein bisschen schnell, es ist ein ziemlich flottes Programm, aber dass diese Beschriftung, wie viele Dateien sich in einem Ordner befinden, so nach und nach erscheint. Alle Zugriffe auf Dateien und auch aufs Netzwerk bei Nautilus passieren asynchron im Hintergrund oder auch in einem eigenen Thread, sodass der Dateimanager immer ansprechbar bleibt, auch wenn er gerade ein FTP-Verzeichnis von 1500 Dateien liest über eine 28er Modemleitung. Wir haben hier auch, was mir persönlich besonders gefällt, eine ordentliche Listenansicht. Die hatten wir zum Beispiel beim GNC, also die hat mir nie so gut gefallen. Wir haben hier eine Listenansicht. Ich könnte Ihnen jetzt noch eine Menge demonstrieren, aber die Zeit wird auch langsam knapp. Evolution, das von dieser anderen Firma Helix entwickelt wird, hat im Moment Probleme mit dem Redraw, ist ein Mail-Client, unter anderem. Hier, ich traue mich kaum, das anzufassen, sonst stürzt es mir ab. Ich habe mit Helix heute schon Mails, mit Evolution heute schon Mails verschickt, was mich gelinde gewundert hat, weil es bei mir daheim noch nie geklappt hat. Ich habe daheim schon meine Mail damit gelesen, aber das war alles. Es ist also gut mit einem Ordner zurechtgekommen mit ungefähr 1000 Mails. Das war schon mal ganz schön. Es unterstützt HTML-E-Mail, hat das aber nicht als Standard eingestellt. Das heißt, die brauchen nicht zu erwarten, dass wie bei Outlook oder Netscape Messenger irgendwelche Erstbenutzer das ganze Netz mit HTML-Mails zuschütten. Wir haben hier auch einen Terminkalender drin und eine Kontaktverwaltung. Und für Leute, denen das was sagt, es unterstützt LDAP. Es kann also auf Online-Verzeichnisse, Directories im Netz oder im lokalen Netz zugreifen. Terminkalender. Und wir haben eine Adressverwaltung. Wenn ich die anfasse, stürzt sie mir garantiert ab, das weiß ich. Ja. Hier zum Beispiel haben HelixCode ihre eigene Adresse eingetragen. Von Evolution, wie gesagt, ist für ungefähr dieselbe Zeit angekündigt wie Nautilus. Wird sicher auch sehr vielversprechend. Kann ich Ihnen auch nichts dazu sagen, wann das genau rauskommen wird. Ich bin da nicht drin. Ich finde es zwar immer schön, wenn Firmen bei einem freien Softwareprojekt ein bisschen zur Entwicklung beitragen, aber es ist mir andererseits auch oft ein bisschen suspekt, das muss ich sagen, weil Firmen doch andere Denkweisen und andere Regeln haben, was so Sachen angeht wie Release-Termine und Softwarequalität im Allgemeinen. Das ist zumindest meine Erfahrung. So, was haben wir an Office-Programmen? Unsere Tabellenkalkulation Numeric ist am weitesten fortgeschritten. Das ist das Letzte, das ich Ihnen demonstrieren werde, bevor wir zu den Fragen kommen. Ich habe nämlich jetzt auch schon wirklich bald eine Stunde geredet. Evolution kann schon so gut wie alles, was Excel kann, habe ich mir sagen lassen. Ich bin froh, dass ich selber keine Tabellenkalkulation benutzen muss im Alltag. Ich kann Ihnen hier zum Beispiel dieses Autofill demonstrieren, das Sie alle kennen oder auch nicht. Kann hier irgendwas als Währung formatieren. Wir haben übrigens, soweit ich weiß, jetzt mit Pango dann auch Unterstützung für das Euro-Symbol. Es geht auch jetzt schon irgendwie. Ich weiß nicht genau wie, also im Moment haben wir hier US-Dollar. Was ich Ihnen zeigen kann an Objekteinbettung, das ist an unserem Stand immer ein großer Schlager gewesen, das zu zeigen. Also ich habe das, was ich Ihnen demonstriere, im Lauf des Linux-Tags schon wahrscheinlich ungefähr 20 Mal demonstriert. Ich kann hier ein Objekt einbetten. Das ist in diesem Fall unser Spiel GNOME 1. Und Sie sehen, GNOME 1 bettet hier oben seine eigene Werkzeugleiste ein. Ja. Also, Leute von einer großen Softwarefirma aus dem Nordwesten der Vereinigten Staaten haben in ihre Tabellenkalkulation ja einen Flugsimulator eingebaut. Sollte man wissen, ich glaube, das ist Excel 97 oder 2000. Wir haben das nicht, dafür haben wir eine Komponente mit Minesweeper. Ich meine, das ist doch schon was. Ich zeige Ihnen dann noch, wie das bei uns mit dem Drucken funktioniert. Das ist etwas, was Leute, die ernsthafte Office-Anwendungen machen, nicht Minesweeper spielen, ganz interessant. Bei Linux ist es eine Lücke zum Beispiel einzustellen, dass ich an meinem Drucker umschalten will auf Querformat, dass ich, was weiß ich, 4 Seiten auf eine physische Seite Papier kriegen will, dass ich meine Ränder einstellen will und so weiter. Das ist alles ein ziemliches... Da gibt es viele Einzellösungen von verschiedenen Programmen. GNOME hat dafür eine Schnittstelle, die von allen GNOME Office-Anwendungen benutzt werden wird. Ich kann hier zum Beispiel, wir haben hier leider keinen Drucker dran, Hochformat, Querformat wählen. Ich kann Ränder einstellen und solche Sachen. Und hier von meiner Tabelle eine Druckvorschau kriegen, die auch zoombar ist und pixelgenau wiedergibt, was ausgedruckt werden wird. Und die dann auch genauso rauskommt. Die kann ausgegeben werden auf PostScript-Druckern, auf PCL-Druckern, soweit ich weiß auch im PDF-Format. Gut. Ich hoffe, das war informativ für Sie. Und ich kann Sie dann bitten jetzt, also danke fürs Zuhören erstmal und Sie können dann Fragen stellen.